Erstmal hallo, liebe Gemeinde. Ihr seht ja, heute geht es um eine Frage. Und die Frage ist, wer ist Jesus? In der Predigt heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wer er ist. Wir sind jetzt eine Woche vor Weihnachten. Und ähnlich wie Willi Friesen es letzte Woche schon ja auch gepredigt hat, an diesem Fest kommst du an Jesus nicht vorbei. Du wirst in dieser Zeit mit Jesus konfrontiert und ja, du wirst in den nächsten Tagen auch den einen oder anderen Satz über Jesus hören. Zumindest wirst du auch von dem Kind im Stall hören. Und die Weihnachtszeit ist für die allermeisten eine sehr beliebte Zeit. Für viele ist es eine Zeit der Familie, eine Zeit des Zusammenseins, des Zusammenkommens. Für viele aber auch eine Zeit, in der sie eine gewisse Romantik erwarten. Alles muss geschmückt sein, die Lichter müssen glänzen, alles muss funkeln. Man hat auch so ein bisschen die Vorstellung, ja, Weihnachtszeit ist diese Zeit, da schneit es draußen, man sitzt vielleicht gemütlich vorm Kamin. Das heißt, Weihnachten ist irgendwo auch in unseren Köpfen so abgespeichert, dass es etwas Gemütliches, was Kuscheliges, vielleicht auch etwas Romantisches. An Weihnachten ist es auch vielleicht so, wenn wir über Jesus nachdenken, dass Jesus sehr knuffig, sehr süß in unseren Köpfen da ist, weil in den Kinderbibeln ist es ja auch oft so, da ist dann das süße Baby im Stall zwischen Esel und Ochse. Wir stellen uns heute mit Hilfe des Bibeltextes die Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieses Baby im Stall? Und dieser Text gibt uns auch die Frage über Weihnachten mit. Ist es nur ein süßes Baby? Wer ist dieser Jesus? Dieser Bibeltext heute stellt diese Frage, weil es die wichtigste Frage in meinem und deinem Leben ist. Die Frage, wer Jesus ist, hat große Folgen für dich und mich. Größere Folgen als jede andere Frage. Ich möchte einmal über die Folgen zuerst ins Gespräch kommen und die einmal vorlesen mit einem Text, der noch nicht direkt unser Bibeltext ist. Das ist nämlich Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Da steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Wir werden gewarnt. Es gibt Menschen, die meinen, Jesus zu kennen. Aber der Jesus, der sich in der Bibel offenbart, kennt sie nicht. Die Predigt heute soll aufzeigen, dass wir gefährlich falsch liegen können. Wir sollten also genau darauf achten, wie Jesus offenbart wird. Wir sollten genau hinhören, wer dieser Jesus ist. Und wir sollten prüfen, ist das der Jesus, an den ich glaube? Oder glaube ich an einen ganz anderen Jesus, der gar nicht existiert? Ich möchte euch bitten, aus Ehrfurcht vor dem, was Gott jetzt sagt, aufzustehen. Ich möchte den Predigttext vorlesen. Lasst uns genau hinhören, wie er Jesus vorstellt. Wir lesen Matthäus 16, die Verse 13 bis 17. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, also Sohn von Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Bleiben einmal stehen, ich würde gerne ins Gebet gehen. Ja, Herr, wir haben dein Wort gehört und ich danke dir, dass ich überhaupt dein Diener sein darf, das jetzt auszulegen. Danke, dass du uns nahen möchtest, dass du uns zeigen möchtest, wer du bist. Ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du unsere Augen dafür öffnest, dass wir erkennen können, wer du bist und dass du in unsere Herzen sprichst. Das kann ich nicht, das musst du tun, Herr. Und ich bitte dich, dass wir uns vor dir demütigen und genau hinhören, was du zu sagen hast. Amen. Ihr dürft euch setzen, danke. Also wir haben gelesen, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Und der Hintergrund der Geschichte ist, dass Jesus viele Wunder getan hat. Er war unterwegs, hat viele Wunder getan, um zu zeigen, wer er ist. Er ist umhergezogen, hat viele Kranke geheilt, hat gepredigt, hat gerade kurz davor viele Menschen mit Essen versorgt. Es war die Speisung der 4000 kurz vorher, also auch wieder ein Wunder. Und immer wieder kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Menschen, die gesagt haben, wir sind hier die Geistlichen, wir sind die Frommen, die kamen auf ihn zu und die wollten Jesus zurechtweisen. Und direkt vor unserem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, warnt Jesus vor den Lehren der Pharisäer. Jesus warnt davor, wie sie ihn einordnen, wie sie Jesus verstehen. Vor diesem Hintergrund müssen wir heute diesen Text verstehen. Vor diesem Hintergrund kommt es zu dieser Frage: Wer bist du? Wer ist dieser Jesus? Die Frage ist hier in Vers 13: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Jesus fragt die Jünger letztendlich, wie werde ich eingeordnet? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Die Jünger antworten, sagen, ja, manche denken, du bist Elia, Jeremia, vielleicht Johannes der Täufer oder sonst ein Prophet. Also die Menschen scheinen Jesus irgendwie als eine Art Propheten wahrgenommen zu haben. Und das ist doch erstmal nicht unlogisch, auch nicht grundsätzlich falsch. Johannes, Jeremia, Elia, das waren alles angesehene Männer Gottes. Sie waren bekannt dafür, dass sie Bußprediger waren. Das heißt, deren Botschaft an das Volk zu unterschiedlichen Zeiten war: Tut Buße, kehrt um zurück zu Gott. Und auch Jesu Botschaft in seinen Predigten war: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also grundsätzlich haben die Leute das nicht falsch verstanden. Das war irgendwo auch logisch. Aber Jesus lässt hier nicht offen, wer er ist. Wir lesen es in Vers 13. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? In den Evangelien nennt sich Jesus in den meisten Fällen selbst Sohn des Menschen. Das soll nicht nur sagen, ah ja, ich bin auch ein Mensch, bin auch von einem Mensch geboren, sondern es bedeutet noch mehr. Das, was es noch mehr bedeutet, finden wir in Daniel, Kapitel 7. Mal schauen. Ab Vers 13. Da kam einer wie der Sohn eines Menschen und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Hier hat Daniel eine Vision über den Sohn eines Menschen. Und wir merken, es ist nicht einfach ein Mensch, sondern es ist ein ewiger Herrscher, ein ewiger König. Also Jesus ist kein normaler Prophet, kein normaler Prediger. wo die Menschen, die über ihn gesprochen haben, ja, der ist irgendwie wie Elia oder wie Jeremia oder sonst ein Prophet, wo sie irgendwo logisch nachgedacht haben, lagen sie letztendlich komplett falsch. Und genau so funktionieren ihre Lehren. Sie klingen logisch, sie sind nicht grundsätzlich dumm, aber sie binden sich nicht konsequent an Gottes Wort. Sie binden sich nicht an das, was Gott sagt. Jesus fragt hier, ja, was sagen Sie, wer ist der Sohn des Menschen? Schon drüber gesprochen, er lässt die Antwort nicht offen. Jesus sagt in der Frage schon vor, wer er ist. Das heißt, Jesus geht es gar nicht darum, irgendwie verschiedene Meinungen zu hören. Das ist keine Frage, wo irgendwie verschiedene Meinungen interessieren. Es ist eine Frage, wo ganz klar ist, das ist Wahrheit, das ist Lüge. Da sind wir gar nicht mehr gewohnt. Die Gesellschaft kennt keine Wahrheit mehr. Wenn du, wenn ich, wenn wir einen festen Standpunkt haben und von etwas ganz klar überzeugt sind und das vertreten, dann ist etwas falsch mit uns, dann ist was falsch mit mir. Wenn ich sage, das vertrete ich ganz klar, das ist wahr, ja, dann liegt doch der andere falsch. Das kannst du nicht so glauben. Wenn du sagst, das stimmt, und das heißt ja das andere nicht. Aber weil die Frage, mit der wir uns hier beschäftigen, so große Auswirkungen hat, müssen wir uns von Gottes Wort korrigieren lassen. Es gibt Fragen, auf die gibt es nur wahr oder falsch. Es gibt keinen Mittelweg. Und das ist hier die Frage, wer ist Jesus? Das ist die wichtigste aller Fragen, wo wir ganz klar haben müssen, was wahr ist. Wir haben gemerkt, die Frage ist sehr wichtig. Aber wir haben auch eine Antwort bekommen. Eine Antwort, die Petrus uns gibt in diesem Text, die uns zum Vorbild dient, an der wir uns orientieren können. Die finden wir in Vers 15 und 16. Da steht, er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns diese Antwort, die uns zum Vorbild gegeben wurde, ganz genau anschauen und verstehen, was das meint. Was bedeutet das konkret für uns? Du bist der Christus. Ja, der Christus ist nicht der Nachname von Jesus, Jesus Christus, sondern es ist ein Titel. So wie Olaf Scholz Bundeskanzler ist, da verstehen wir auch ungefähr, ja, ein Bundeskanzler, der ist dafür da, der Titel meint, ah, das ist derjenige, der regiert Deutschland. Wofür steht der Titel Christus? Was hat der Christus für eine Aufgabe? Um das zu verstehen, müssen wir die Geschichte zwischen Gott und Mensch zurückverfolgen. Bis zum Anfang, bis hin zu den ersten Menschen, zu Adam und Eva. Denn Adam und Eva haben in der Gegenwart Gottes gelebt, von Angesicht zu Angesicht. Aber die beiden haben Gottes einziges Gebot verstoßen. Und Gott musste sie aus seiner Nähe entfernen. Und in diesem Moment kommt zum ersten Mal etwas, was schon ein klitzekleiner Hinweis auf den Christus ist. Nämlich gibt Gott dort Eva ein Versprechen. Er sagt ihr, ich werde einen Retter schicken als dein Nachkomme, als ein Nachkomme der Frau. Und jetzt an Weihnachten darf es bei uns in den Ohren klingeln. Da ist eine ganz besondere Frau, die ein Nachkommen bekommt, nämlich eine Frau, die vorher nicht verheiratet war, die keinen Mann hatte, eine Jungfrau. Dieser Retter ist der Nachkomme einer Frau, der schon vor Jahren versprochen wurde, den ersten Menschen, nämlich Eva wurde versprochen, der Retter wird ein Nachkomme der Frau sein. Dieses Versprechen Gottes über diesen Retter wird über die Jahre mehr und mehr gelüftet. Das Alte Testament beschreibt Stück für Stück mehr, wie dieser Retter sein wird. Und dem König David wird auch versprochen, der Retter wird einer deiner Nachkommen sein. Und dieser Retter wird so wie du auch König sein, aber ein ewiger König. Dieses Wort Christus, das wir hier haben im Text, du bist der Christus, das meint der Gesalbte. Und die Könige damals, so auch David als König, als sie eingesetzt wurden, wurden sie mit Öl gesalbt. Das heißt, ihnen wurde Öl auf den Kopf gegossen. Sie wurden gesalbt und damit als Könige eingesetzt. Das heißt, wenn wir hier sagen, Christus, du bist der Christus, dann reden wir von einem Gesalbten, von einem eingesetzten König. Jesus, der Christus, ist dieses Versprechen, der Retter ist ein ewiger König. Und an Weihnachten erinnern wir uns an dieses Versprechen. Jesus wurde an Weihnachten in Bethlehem geboren, in der Stadt Davids, als Nachkomme Davids. Das heißt, wir erinnern uns wieder an das Versprechen, dieser Christus ist der Retter. Du bist Christus heißt, da ist jemand, der von Anfang an versprochen wurde. Und auch dem Propheten Jesaja wurde offenbart, wie dieser Retter sein wird. Nämlich wird ihm gesagt, dieser Retter ist der starke Gott selbst. An Weihnachten wird aus Jesaja sehr oft vorgelesen. Da hören wir Verse wie, da wird ein Mensch ist uns geboren, ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, der ewige Vater. Da wird der Retter weiter beschrieben. Das heißt, wenn wir hören über Jesus, du bist der Christus, dann reden wir hier nicht von einem normalen Menschen. Dieser Christus musste Gott selbst sein. Weihnachten hilft uns, sich daran zu erinnern, an die Versprechen, die Gott gegeben hat, wo immer mehr klar wurde, so ist dieser Retter. Und wer genau hinschaut in unseren Text, der sieht auch, dass da steht, du bist der Christus, nicht ein Christus. Es gibt nur den Christus, den einen Christus. Wir haben keinen anderen Retter. Das heißt, wenn wir uns mit Jesus auseinandersetzen, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist Jesus, dann werden wir auch damit konfrontiert, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt. Rettung gibt es nur in Verbindung mit Jesus. Von denen, die hier sitzen, würden wahrscheinlich die wenigsten behaupten, dass sie was anderes glauben. Dass man denkt, ich werde durch was anderes gerettet als durch Jesus. Aber es gibt eine Frage, die deutlich macht, worauf du und ich, worauf wir wirklich bauen. Wenn du heute stirbst, kommst du dann in den Himmel? Ja oder nein? Wenn ja, warum? Ich bitte dich, prüfe dich einmal ehrlich vor dir selbst. Was glaubst du wirklich? Warum denkst du, dass du in den Himmel kommst? Welcher Gedanke kommt dir als erstes hoch? Ich bin seit Jahren Gemeindemitglied. Gott muss mich in den Himmel lassen. Ich bin noch hier Mitglied seiner Gemeinde. Ich gehe von klein auf zur Kirche. Oder du fängst an, um vielleicht zu schauen, ich bin noch kein Stück schlechter als der. Ich muss in den Himmel kommen. Ich habe jahrelang meinen Dienst gemacht. Du kannst dich am besten selbst prüfen. Was kommt in dir hoch? Antwortest du innerlich auf diese Weise? Da muss ich dich warnen, du hast das Evangelium nicht verstanden. Du kennst den Herrn Jesus, der sich hier offenbart, nicht. Denn die Antwort auf diese Frage muss eine ganz andere sein. Es gibt nämlich nur einen Grund, warum ich und warum du, warum wir vor Gott bestehen können. Weil Jesus Christus als Retter ein für alle Mal für meine Sünde gestorben ist. Weil Gott den Retter geschickt hat und er das gerechte Opfer für meine Schuld ist. Wir werden hier in diesem Text mit dieser Wahrheit konfrontiert, weil diese Frage, wer dieser Jesus ist, so wichtig ist, müssen wir uns auch ernsthaft hinterfragen. Baue ich meine Rettung alleine auf diesen Jesus? Sagt mein Verhalten, Jesus, du bist der Christus, du bist wirklich mein Retter, ich vertraue dir. Jetzt ist der Moment, dass wir uns das ehrlich vor dem Herrn fragen. Wir wollen uns heute weiter auch an der Antwort orientieren, die Petrus hier gibt über Jesus. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast das gleiche Wesen. Wir kennen das Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn. Zum Beispiel ist der Vater sehr groß gewachsen. Du siehst da ein kleines Kind rumlaufen, er ist auch irgendwie ein Kopf größer als alle Kinder in seinem Alter. Ah ja, wie der Vater, so der Sohn, da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Hier meint es noch mehr. Der Vater und der Sohn, Christus und Gott, der Vater, sind eins. Wenn wir von Jesus hören, dem Sohn des lebendigen Gottes, dann hat Jesus das gleiche Wesen. Wenn wir verstehen wollen, wer Jesus ist, müssen wir verstehen, wer ist dieser lebendige Gott. Ich möchte mit uns eintauchen in einen Text, in dem dieser lebendige Gott uns sehr klar vorgestellt wird. Wir lesen einmal 5. Mose 5, Vers 26. Da sagt jemand aus dem Volk Israel, denn wer ist unter allen Sterblichen, der die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer hätte reden hören wie wir und wäre am Leben geblieben? Hier geht es um die Stimme des lebendigen Gottes, also um den lebendigen Gott. Der Hintergrund ist folgendes. Israel, das Volk Gottes, wird daran erinnert, wie Gott mit ihnen geredet hat. Gott hat mit ihnen durch ein Feuer geredet. Sie erinnern sich daran, wir haben die Stimme aus einem Feuer gehört. Wir haben die Stimme des lebendigen Gottes reden hören. Und das Volk Israel hat gemerkt, wenn wir seine Stimme jetzt weiterhören, dann werden wir sterben. Das heißt, allein die Stimme Gottes zu hören, bedeutet für uns Menschen, wir werden sterben. Gottes Herrlichkeit, Gottes Wesen ist so unnahbar. Gott ist so herrlich, so gut, dass wir als Menschen zu Recht Angst bekommen, vor ihm müssen wir sterben. Und das ist so komisch, so anders. Würden wir das nicht hier lesen, würden wir es nicht merken. Es gibt keine passenden Vergleiche zu dieser Eigenschaft von Gott. Wir kennen das aus unserem Alltag nicht. Normalerweise, wenn ich Angst vor einer Begegnung habe, dass ich einer Person begegne, dann ist das, weil diese Person mir etwas Böses möchte. Maximal ist das vielleicht im Krieg, wo ich weiß, wenn ich jetzt meinem Feind begegne, dann bekomme ich Angst, weil er will mich töten. Ich weiß, ich bekomme Angst, weil mein Gegenüber möchte mir nichts Gutes. Bei Gott ist es anders. Ein Mensch, ein unerlöster Mensch, der Gott begegnet, bekommt Angst, weil Gott so herrlich ist, weil Gott so gut ist. Was geschieht nämlich, wenn ich Gott begegne? Was ist hier bei dem Volk geschehen? Vor ihm merke ich, in mir ist nichts Gutes. Vor Gott erkennen wir, ja nur er ist wirklich gut. Selbst wenn ich als Mensch unter uns nicht schlecht auffalle, wenn keiner über mich sagen würde, boah, guck mal, der schon wieder, ja, wissen wir schon, also den brauchst du dir gar nicht anschauen, bei dem Leben läuft alles mies. Gottes perfektes Wesen zeigt mir, ich bin schlecht. Ich bin unverbesserlich schlecht. Gottes Maßstab von gut ist perfekt gut. Wirklich gut, ohne ein kleines Gramm schlecht. Wirklich gut. Und je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr erkennen wir das auch. Paulus drückt das im Römerbrief aus, in Kapitel 7. Ich möchte die Stelle einmal vorlesen. Ich drehe mich gerade. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Das heißt, der Unterschied zwischen Gottes Herrlichkeit und uns ist so extrem. Gott ist perfekt gut und in uns ist nichts Gutes. Der Unterschied ist so extrem, wir müssten sterben, wenn wir ihm begegnen. Wir sehen es auch in der Geschichte aus 5. Mose, die wir gerade angerissen haben. Gott spricht zu seinem Volk durch ein Feuer. Das zeigt, wie weit weg seine Herrlichkeit für uns ist. Wir können uns das vorstellen. Wie würde es sein, wenn ich mit meiner Hand in ein richtig großes Feuer greifen würde? Das ist nicht zum Aushalten, das ist nicht für die Nähe gedacht. Gottes Wesen ist so gut und herrlich, wir passen nicht in seine Nähe. Und wenn wir hier lesen, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, dieses Gottes, der wie ein Feuer ist, dann wissen wir, dass Jesus selbst dieser heilige und herrliche Gott ist. Jesus selbst ist so herrlich, dass ich eigentlich vor ihm sterben müsste. Aber, daran denken wir an Weihnachten, er ist Mensch geworden, er ist uns nahbar geworden. Menschen haben ihn angefasst. Menschen haben sein Reden gehört, ohne Angst, ohne irgendwelche Gefahr. Weihnachten heißt, dieser lebendige Gott, dieser Gott, der wie ein Feuer ist, wird nahbar. Dieses Jahr an Weihnachten möchte ich uns aufs Herz legen, dass wir uns daran wieder erinnern, dass Gott eigentlich nicht nahbar ist. Dass es Gnade ist, dass er uns nahe gekommen ist. Und dass ich eigentlich überhaupt kein Recht auf seine Nähe habe. Lasst uns Weihnachten nutzen, uns daran zu erinnern, weil wir vergessen, wie herrlich er ist. Wir sind blind dafür, wie gut sein Wesen ist. Dass wir uns wieder daran erinnern, dass unser Wesen unverbesserlich schlecht vor ihm ist. Weil das bringt uns in die Anbetung. Das gibt uns auch Mut in der Nachfolge. Wenn ich im Alltag unterwegs bin, oh, und jetzt habe ich mal wieder gesündigt, und mein schlechtes Gewissen plagt mich und fühle mich richtig weit weg von Gott. Ja, weil es wieder diese Sünde ist. Diese Sünde hat mich wieder gepackt. Und ich kriege wieder die Gedanken, ja, so wie ich bin, wie soll Gott mich gebrauchen? Vielleicht kommen in euch jetzt Gedanken hoch, was euch plagt. Vielleicht, dass man die Kinder ständig anschreit, dass man schon wieder faul gewesen ist, dass man sich schon wieder selbst befriedigt hat, dass man sich schon wieder nur um sich selbst dreht. Wenn das passiert, kommt das Gefühl schnell hoch, ich muss das erst wieder in Ordnung bringen. Ich bin Gott so weit, ich kann ihm nicht begegnen. Ich muss das erst wieder in Ordnung bringen. Erst muss ich klarkommen. Erst muss ich mich wieder aufrichten. Du darfst dich daran erinnern. Diese Sünde kann Gott nicht schockieren. Der Unterschied zwischen ihm und uns könnte nicht größer sein. Der kann auch nicht größer werden. Wir unterschätzen, wie viel Gnade Gott haben musste, um uns retten zu können. Wir unterschätzen, wie viel Gnade er haben musste, um uns zu begegnen. Wir können vor ihm sowieso nur bestehen, weil wir durch Jesus Christus versöhnt sind. Wir denken aber manchmal im Alltag, ja, irgendwie dieses kleine Stück, so ein kleines bisschen kann ich doch ihm entgegenkommen. Ein kleines bisschen, dass ich mich besser fühle vor ihm. Er ist so herrlich und wir sind nicht gut. Er muss immer den ganzen Weg machen. Wir können uns nicht verbessern. Wir können vor ihm nichts verschönern. Weihnachten erinnert uns daran, dieser heilige Gott, dieser Gott wie ein Feuer, kommt uns ganz nah. Und er möchte uns da begegnen, wo wir sind, mitten in unserer Sünde. Nicht in unserem Verschönerten, was sowieso nicht verschönert ist. Uns bleibt nichts übrig, als seine Rettung anzunehmen. Wer an Jesus glaubt und wer glaubt, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, dem bleibt nur übrig, zu vertrauen, dass Jesus, der selbst dieses Wesen, dieses Feuer hat, uns ein für alle Mal heilig gemacht hat. Und das können wir auch täglich in der Nachfolge bekennen, dass wir sagen, ich kann mich vor dir nicht verschönern, Gott. Und das ist der erste Schritt in unserer Heiligung, dass wir anerkennen, ich selber kann mich nicht heiliger machen, noch nicht mal in der Nachfolge. Das heißt, wir haben jetzt gehört, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist nicht einfach nur ein süßes Baby in der Krippe. Er ist dieser gewaltige, unnahbare Gott, eigentlich unnahbare Gott, aber der uns nahbar wird, der uns nahe kommt. Und ich finde, als ich den Text gelesen habe, hat mich das, was jetzt kommt, noch mehr gepackt. Nämlich ist da noch eine Eigenschaft mit drin verbunden, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das lesen wir im Psalm 42. Da steht, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Meine Seele, mein Inneres dürstet nach dem lebendigen Gott. Das heißt, der lebendige Gott ist derjenige, der meine Sehnsucht, das, wonach meine Seele dürstet, stillen kann. Und wenn wir gerade gehört haben, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, dann ist er derjenige, der meinen Seelendurst stillen kann. Wir wissen, wir warten noch auf die Wiederkunft des Herrn. Wir sind mit dem Herrn noch nicht vollkommen verbunden. Wir haben ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, wir haben immer noch diese tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm. Wir wurden auf ihn hin geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, vor ihm zu leben, in der Gemeinschaft mit ihm. Diese Sehnsucht, die wir haben, spüren wir manchmal mehr, manchmal weniger. Es liegt daran, dass wir versuchen, diese Sehnsucht mit anderen Dingen zu betäuben. Wir haben alle unterschiedliche Dinge, mit denen wir versuchen, unser Herz zu füllen, wo wir ständig drüber nachdenken und unsere Zeit für aufopfern, was uns wirklich packt. Vieles davon, um uns abzulenken von unserer Sehnsucht nach Gott. Aber Jesus ist derjenige, der möglich macht, dass meine und deine Sehnsucht gestillt wird. Und bei Jesus kommen unsere Seelen wirklich zur Ruhe. Das kann ich bezeugen, dass ich mit meinem Leben sagen kann, ich bin innerlich angekommen. Ich habe diese Ruhe beim Herrn Jesus gefunden und ich brauche nicht mehr suchen. Ich brauche grundsätzlich nicht mehr auf die Suche gehen. Ist da noch etwas, was mich erfüllt? Ich habe diese Erfüllung in Jesus gefunden. Jesus gibt mir das, was mir nichts anderes geben kann. Und durch diesen Jesus, der unsere Sehnsucht stillen kann, wird auch die Lüge in dieser Welt aufgedeckt. Mir wird an allen Ecken und Enden Sicherheit, Glück und was weiß ich angeboten. Ich weiß, ich bin auf ihn hin geschaffen. Das alles sind leere Versprechen. Nichts davon wird mich erfüllen. Lasst uns daran festhalten, wenn wir im Kampf gegen die Sünde unterwegs sind. Wenn wir merken, da kommt eine Begierde, eine schlechte Sehnsucht hoch, dann können wir uns an Jesus wenden, weil er unsere Sehnsucht wirklich stillen kann. Weil wir wissen, das, was da hochkommt, ist eigentlich meine Sehnsucht nach Jesus selbst. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wer Jesus ist, welches wunderbare Wesen er hat. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und wägst so ein bisschen ab. Stimmt das? Ist Jesus wirklich so? Oder stimmt das nicht? Um zu erkennen, wer Jesus ist, reicht reine Logik nicht aus. Reines Nachdenken reicht nicht aus. Und das sehen wir auch in unserem Text in Vers 17. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt, Jesus gratuliert hier Petrus quasi, sagt, hey, das, was du sagst, ist richtig, du hast mich erkannt. Aber nicht durch Fleisch und Blut, nicht durch menschliches Nachdenken, nicht weil du so schlau bist. Jesus zu erkennen geht nur aus Gnade. Nicht Fleisch und Blut haben mich offenbart, sondern mein Vater, Letztendlich, nur weil Gott Jesus offenbart hat, können wir ihn wahrnehmen. Gott macht durch seinen Geist im Verborgenen deutlich, wer Jesus ist. Also ich kann dir reden, was ich will. In deinem Herzen muss Gott etwas deutlich machen. Wir sind also darauf angewiesen, dass Gott uns die Augen öffnet dafür, wer Jesus ist. Und das erfordert Demut. Das erfordert, dass wir uns Gott zuwenden, hören wollen, was er zu sagen hat und bereit sind, sich ihm unterzuordnen. Dass wir ihm wirklich sagen, bitte zeig du mir durch dein Wort, wer dein Sohn ist. Und vielleicht braucht das Zeit, vielleicht geht das nicht heute in einem kurzen Moment. Vielleicht musst du dir Zeit nehmen, dich öfters damit auseinanderzusetzen, wirklich vor dem Herrn zu demütigen und zu sagen, ich möchte erkennen, wer Jesus ist. Es braucht diese Ruhe und es braucht dieses Eingestehen, ich bin auf deine Hilfe angewiesen, Gott. Wenn du nicht zeigst, wer dieser Jesus ist, dann bleibe ich blind. Damit komme ich zum Ende. Wir haben uns heute die Frage gestellt, wer ist Jesus? Wir haben gehört, Jesus ist dieser Retter, dieser Christus, der von Anfang an versprochen wurde und wo wir uns an Weihnachten daran erinnern können, wow, alles zeigt auf Jesus. Von Anfang an war er der Retter und er ist Mensch geworden. Er ist dieser lebendige Gott, dem man eigentlich nicht nahen kann, dem man eigentlich nicht begegnen kann. Und er ist derjenige, der unsere tiefe Sehnsucht wirklich stillen kann. Deswegen möchte ich uns ermutigen, lasst uns prüfen, jeder für sich. Ich spreche auch mich an. Ist das der Jesus, an den ich glaube? Oder habe ich irgendwie so ein halbes Bild von Jesus? Muss ich mein Verständnis von Jesus korrigieren lassen? Aber nicht nur individuell, dass jeder das für sich tut. Lass uns das auch als Gemeinde hinterfragen, auch prüfen. Ist das der Jesus, der durch uns sichtbar wird? An welcher Stelle wird vielleicht ein anderer Jesus hier sichtbar bei uns? Wird dieser Jesus durch unsere Dienste sichtbar? Sprecht darüber doch vielleicht in euren Dienstgruppen. Wir haben alle den Geist, der uns aufdecken kann. Wo ist dieser Jesus nicht zu sehen? Wo ist es ein anderer Jesus, den wir verkörpern? Lasst uns nicht vergessen, wie blind wir für Jesu Wesen sind. Lasst uns Gott bitten, dass er uns durch seinen Geist zeigt, wo wir irgendwo ein anderes Bild von Jesus haben. Und lasst uns Buße tun, wo Gott es uns aufzeigt. Amen.